SWR Info. Global.
Das Umweltmagazin in SWR Info mit Elke Klingenschmidt und mit diesen Themen. Wir berichten über das neue grüne Afrika im einstigen Dürregebiet Äthiopiens. Diese Tüte wollen wir nicht. Das sagen umweltbewusste Menschen und auch der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe Jürgen Resch ist gegen die angeblich kompostierbare Biotüte, denn sie besteht zu 70% aus Erdöl und zu 30% aus Genmais.
Wir fordern den Handel auf, den Verkauf von solchen Tüten sofort einzustellen. Es kann nicht angehen, dass der Verbraucher unter der Information 100% kompostierbar Tüten erwirbt, die dann tatsächlich eben verbrannt werden müssen, weil sie nicht kompostierbar sind in den vorhandenen Anlagen. Das heißt, zuerst ist mal der Handel gefragt, hier entsprechend tätig zu werden.
Weitere Themen heute: Wie können wir die Korallen vor dem Klimawandel retten und sind geklonte Rebsorten ein Verlust für die biologische Vielfalt? Im Schwerpunkt fragen wir einen Ernährungswissenschaftler, warum sich die Frauen in Deutschland klimafreundlicher ernähren als die Männer. Denn das ist das Ergebnis einer neuen Studie. Diese Globalsendung beginnen wir mit einer guten Nachricht. Afrika, das jahrelang Schlagzeilen gemacht hat mit Missernten, Trockenheit und hungernden Menschen, Afrika wird wieder grün, zumindest Teile davon. In Nairobi wurden in dieser Woche Wege vorgestellt, wie afrikanische Bauern mit einfachen Methoden vorhandenes Wasser besser nutzen und von den Erträgen ihrer Felder wieder satt werden können. Bettina Rühl erzählt eine Erfolgsgeschichte aus dem ehemals staubtrockenen Äthiopien.
Der Mais auf dem Feld ist schön grün und hochgewachsen. Die Pflanzen sehen gesund und kräftig aus. Sie wiegen sich in dem leichten Wind, der durch die Hügel von Tigray streicht. Die Region im Norden Äthiopiens war in den 1980er Jahren von einer schweren Dürre betroffen. Auf vielen Berghängen in der Nachbarschaft wächst bis heute nichts. Hier aber gedeihen außer dem Mais noch etliche andere Feldfrüchte. Wir haben hier Obstbäume und Gemüse. An Obstbäumen gibt es Guaven und Orangen, außerdem Mangos. Warten Sie ab, die werde ich Ihnen gleich alle zeigen. Außerdem wächst Gemüse, sehen Sie? Kohl, Chili, Kartoffeln und noch alles mögliche andere. Der Bauer Gebre Michael Gede ist zugleich das Oberhaupt über etliche Dörfer in der Region, ein sogenannter Kebele-Chef und stolz auf das, was die Menschen hier erreicht haben. Er zeigt auf einen der kahlen Hänge ganz in der Nähe, so karg wie dort sei das Land hier überall gewesen. Noch vor 10 Jahren konnte man hier gar nichts anbauen. Der Boden war ausgelaugt. Bei jedem Regen wurde noch mehr von den wenigen Resten der Erdkrume weggespült. Die Erde sammelte sich am Fuß der Hänge. Geändert hat sich das erst in den letzten Jahren. Jetzt haben wir hier so viel Grundwasser, dass wir unsere Felder bewässern können und nicht mehr auf Regen angewiesen sind. Das Welternährungsprogramm hat ihnen dabei geholfen. Mit Ratschlägen, mit Essen im Austausch für ihre Arbeit, mit technischer Unterstützung. Mulia Marassa vom Welternährungsprogramm leitet das Projekt vor Ort.
Vor allem in den oberen Bereichen der Hänge haben wir eine Menge getan, um die Erde und das Wasser aufzufangen und die Erosion zu verhindern. Es gibt dafür eine Menge Techniken. Wir wollen dadurch erreichen, dass das Wasser vom Boden aufgenommen wird und ins Grundwasser sickert, statt nur den Hang herabzuschießen. Wenn das gelingt, steigt der Grundwasserspiegel am Fuß der Hügel. Da müssen die Menschen dann gar nicht mehr tief graben, um an Wasser zu kommen. Das Gesamtpaket ihrer Aktivitäten gehört zu einem Projekt des Welternährungsprogramms, das Meret heißt und als beispielhaft gilt. Die ganze Sache ist nicht nur mit harter Arbeit verbunden, sondern auch technisch kompliziert. In einem Handbuch sind 54 Methoden verzeichnet, mit denen man die Erosion des Bodens verhindern und das Wasser auffangen kann. Dazu gehören bekannte Elemente wie das Anlegen von Terrassen an den Hängen, wobei die Arbeit der Bevölkerung mit Geld oder Nahrung bezahlt wird. Oder der Bau von Dämmen, an denen das Erdreich auf seinem Weg ins Tal gebremst wird. Wichtig ist auch das Pflanzen von Bäumen, damit die Wurzeln den Boden halten. Dabei ist auch viel Forschung im Spiel, um herauszufinden, welche Bäume am besten geeignet sind. Eingesetzt werden heimische und exotische Arten. Das ist der Momona-Baum. Wissenschaftlich heißt er Ferediva alidiva. Da drüben steht einer. Und sehen Sie, die Pflanzen, die in seiner Nähe wachsen, sind viel gesünder als die anderen. Der Baum spendet Schatten und verbessert die Fruchtbarkeit des Bodens. Wir können hier also nicht nur wegen der Bewässerung viel mehr ernten als früher, sondern auch, weil wir die richtigen Pflanzen zusammenbringen. Entscheidend ist das vernünftige Zusammenspiel aller Elemente. Dann kann es mit Geduld und Mühe sogar gelingen, in einer einstigen Dürreregion wieder Obst und Gemüse zu ernten.
SWR Info. Global Thema.
Wir sind, was wir essen. Das steht schon mal fest. Und was wir essen, das hat auch einen direkten Zusammenhang mit dem Klima auf unserer Erde. Darüber spreche ich mit dem Ernährungswissenschaftler Toni Meyer. Er forscht an der Universität in Halle. Und was er herausgefunden hat, das hört sich fast ein bisschen abenteuerlich an. Frauen essen nicht nur anders als Männer. Wie sie essen, das schont unsere Umwelt darüber hinaus mehr als das Essverhalten der Männer. Jedenfalls hier in Deutschland ist das so. Herr Meyer, Ihre Erkenntnisse fußen auf einer seriösen Untersuchung, das sei vorab schon mal gesagt. Das ist die nationale Verzehrsstudie mit 20.000 Teilnehmern. Aber mal ehrlich, essen Frauen nicht vor allem auch weniger als Männer und schonen dadurch schon mal die Umwelt?
Diese Unterschiede, die haben wir in der Studie berücksichtigt. Und das haben wir so gemacht, indem wir nicht die Menge miteinander verglichen haben, sondern wir haben nur das Verzehrsmuster miteinander verglichen. Und dann konnten wir eben dennoch diese gravierenden Unterschiede zwischen Männern und Frauen feststellen.
Und was sind das für Unterschiede? Was ist typisch männlich am Essen und was ist typisch weiblich?
Also aus der letzten nationalen Verzehrsstudie geht zumindest hervor, dass Männer im Durchschnitt in Deutschland beim Fleisch und bei den Wurstprodukten und bei der Butter vorne liegen. Das heißt, mehr Kilo, wenn man es aufs Jahr hochrechnet, eben verzehren. Und bei den Frauen stattdessen liegen der Käse, Gemüse und Obst eben weiter vorne.
Gibt es da so Hausnummern? Doppelt so viel Fleisch essen die Männer als die Frauen oder ein Drittel mehr?
Also gravierend sind die Unterschiede wirklich bei den Fleisch- und bei den Wurstprodukten. Um mal zwei Zahlen zu nennen, während Männer auf ca. 50 Kilo pro Jahr kommen, kommen die Frauen eben im Durchschnitt nur auf 25 Kilo.
Das heißt, die Männer essen ein ganzes Schwein und die Frauen nur ein halbes Schwein im Jahr.
Wenn man ein kleines Schwein hat, ja.
Wenn man ein kleines Schwein hat. Ja, man kann sich das ja an den fünf Fingern ausrechnen. Tiere fressen pflanzliches Futter. Und das ist genau das, was diese Ernährungsweise, wenn man viel Fleisch isst, ja so schädlich macht fürs Klima.
Dazu muss man eben wissen, dass das Getreide meistens aus Europa stammt und das Soja aus Südamerika. Und dadurch ergeben sich zwei Probleme. Zum einen haben wir einen relativ niedrigen Wirkungsgrad, sprich es gehen relativ viele Kalorien, wenn man so möchte, verloren. Und zum zweiten haben wir das Problem, dass Getreide und Soja prinzipiell auch von Menschen verzehrt werden könnten. Und dadurch geht natürlich eine Menge Energie, eine Menge Ressourcen verloren. Es entsteht auf der anderen Seite eine Menge Gülle und auch eine Menge Mist, was dann eben auch wiederum für andere Umweltprobleme, beispielsweise die Ammoniakemission, verantwortlich ist.
Sie haben aber auch Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern herausgefunden, was den Fleischkonsum angeht. Wo sitzen denn die Fleischesser bei uns in Deutschland am ehesten?
In den östlichen Bundesländern, gerade in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen-Anhalt, in Sachsen und in Thüringen, wurde tatsächlich der höchste Fleisch, aber auch der höchste Butterverzehr festgestellt. Im Saarland und in Rheinland-Pfalz wurde der niedrigste Fleisch- und auch Butterverzehr festgestellt. Allerdings wissen wir nicht, wie die Verbraucher mit dem Essen tatsächlich umgegangen sind. Andere Untersuchungen deuten darauf hin, dass in den östlichen Bundesländern weniger Nahrungsmittel dann auch weggeschmissen werden, im Haushalt beispielsweise. Und das wirkt sich dann wieder günstig auf die Umweltbilanz aus. Von daher ist diese Frage nach den Bundesländern noch nicht eindeutig zu beantworten.
Ich spreche mit dem Ernährungswissenschaftler Toni Meyer von der Universität in Halle darüber, warum sich Frauen fleischärmer ernähren als Männer und was das für die Umwelt bedeutet. Aber jetzt frage ich mich, Herr Meyer, warum ernähren sich denn Frauen eigentlich anders als Männer? Das war zwar nicht Gegenstand Ihrer Studie, aber das dürften Sie sich als Ernährungswissenschaftler ja schon auch mal fragen.
Diese Frage lässt sich in der Tat gar nicht so leicht beantworten, da vermutlich hinter diesen Unterschieden biologische, aber auch soziale Faktoren stehen und eine große Rolle spielen. Aber generell kann man sagen, dass auch Männer, was das Fleisch angeht, auf einem guten Weg sind. Das zeigt zumindest der Vergleich der beiden letzten nationalen Verzehrstudien. Und so hat sich eben innerhalb der letzten 20 Jahre bei den Männern und bei den Frauen der Verzehr von Fleisch gleichermaßen gesenkt.
Woran liegt es denn, dass der Fleischkonsum zurückgegangen ist in den letzten 20 Jahren? Kann es daran liegen, dass unsere Gesellschaft sich auch verändert hat? Ich meine, Fleischessen war zumindest nach dem Krieg ja ein Statussymbol oder auch ein Zeichen von Wohlstand. Man konnte sich das leisten.
Warum das jetzt konkret innerhalb der letzten 20 Jahre stattgefunden hat, ist eine komplexe Frage. Also ich kann nur so viel sagen, das Jahr 1988 war das Jahr, wo damals noch in der BRD und der DDR, in beiden Republiken sozusagen, der höchste Verbrauch an Fleisch festgestellt wurde, mit über 100 Kilo pro Person und Jahr. Und seitdem geht das eigentlich kontinuierlich zurück.
Herr Mayer, der Anteil der Ernährung an den emittierten Treibhausgasen bei uns in Deutschland ist ja 20%, also ein Fünftel. Wie stark würde dieser Anteil denn sinken, wenn die Männer so viel Fleisch oder so wenig Fleisch essen wie derzeit die Frauen bei uns?
Also wenn man das hochrechnet, was wir in unserer Studie gemacht haben, dann kommt man auf die absolute Zahl von 15 Millionen Tonnen. Das ist, wenn man sich die Gesamtemission von Deutschland anschaut, ungefähr etwas mehr als 1%, also relativ wenig. Mhm. Aber wenn man sich beispielsweise den Ernährungssektor anschaut, also alles das, was die Landwirtschaft und die Ernährungsindustrie zum Treibhauseffekt beiträgt, dann sind das in diesem Bereich 15%, die es runtergehen würde. Sprich, es ist immer ein Stück weit von der Bezugsgröße sozusagen abhängig, auf die man das bezieht. Aber es würde jetzt noch nicht sofort das Treibhausgasproblem in Deutschland beziehungsweise übertragen auf andere Industrieländer reduzieren.
Welche Folgen hätte es denn für die Umwelt? Was wäre denn eingespart für die Umwelt, wenn alle Männer weniger Fleisch essen würden, so wie wir Frauen?
Wenn man sich beispielsweise die Fläche anschaut, die für die Futtermittel, aber auch für die Nahrungsmittelproduktion dann benötigt werden würde, dann ergäbe sich eine Einsparung um 15.000 Quadratkilometer. Das ist eine Fläche, die der Größe Schleswig-Holsteins oder Thüringens entspricht. Was interessant ist, ist, dass es zu dieser Flächeneinsparung nicht nur in Deutschland kommen würde, sondern auch im Ausland. Sprich, auch im Ausland, beispielsweise zur Futtermittelproduktion in Südamerika, würden ungefähr 2.000 Quadratkilometer eingespart werden. Das wäre ein gravierender Unterschied.
2000 Quadratkilometer.
2000 Quadratkilometer.
Das ist ja hochinteressant, denn das sind ja auch Flächen, die dann in Übersee genutzt werden könnten für den Anbau von Nahrungsmittelpflanzen für die Menschen dort. Und die Menschen dort haben gar nichts dafür, für ihre eigene Ernährung.
Richtig, also das Problem der Regenwaldabholzung oder auch der Flächenumnutzung in Südamerika beispielsweise für die Futtermittel in Europa, das ist eigentlich allen bekannt. Und es würde in der Tat dann eben durch diese Reduktion oder durch diesen verringerten Verzehr an Fleisch- und Wurstprodukten zu einer Entlastung kommen. Also der Druck auf Ökosysteme, aber auch der Druck auf die Menschen beispielsweise in den Produzentenländern, der würde sinken.
Aber es würde schon etwas ausmachen. Es würde schon zu Buche schlagen.
Also 15 Millionen Tonnen, das sind ungefähr die Reduktionsmengen, über die wir sprechen, wenn es darum geht, was in Deutschland pro Jahr reduziert wird. Zurzeit. Also es sind schon Mengen, die auf jeden Fall einen Einfluss hätten, aber es müssten natürlich auch noch in anderen Bereichen Veränderungen stattfinden. Also nur mit der Ernährung das Klima zu retten, das ist ein aussichtsloses Unterfangen.
Was wir essen, das hat auch einen direkten Zusammenhang mit dem Klima auf unserer Erde. Ein bisschen könnten wir damit beitragen, die Klimagase zu reduzieren, wenn wir alle weniger Fleisch essen würden. Vielen Dank, Herr Mayer. Sie haben belegt in Ihrer aktuell veröffentlichten Studie, wenn Männer sich so ernähren würden wie wir Frauen, dann gäbe es einen Gewinner, das Klima nämlich, und das würde mit weniger Treibhausgasen belastet. Vielen Dank nach Halle.
Danke.
Viele Tierarten sind weltweit in Gefahr auszusterben. Und meistens ist sogar der Mensch daran schuld. Der zerstört ihre Lebensräume und vergiftet sie. Da ist zum einen der Irrsinn mit den Plastiktüten. Hintergründe dazu von Sabine Schütze.
Plastiktüten hängen nicht nur überall in Sträuchern am Straßenrand, sie wehen auch durch die afrikanische Steppe, liegen an der Arktis rum und trudeln inzwischen sogar schon durchs All auf einer Umlaufbahn um die Erde. Auf der Erde wurde bisher so viel Plastik produziert, dass wir unseren Planeten 6-mal komplett darin eintüten könnten. In unseren Weltmeeren gibt es Stellen mit einer extrem hohen Plastikdichte. In diesen sogenannten Plastikstrudeln gibt es 6-mal mehr Plastik als Plankton. Das Umweltprogramm der UNO schätzt, dass 1 Million Seevögel, 100.000 Seehunde und unzählige Fische jedes Jahr durch Plastik sterben. Die Tiere werden von den Plastiktüten regelrecht erdrosselt oder von harten, scharfkantigen Plastikteilchen innerlich aufgeschlitzt. Dazu kommt noch, dass Plastik nicht nur selbst Schadstoffe enthält, sondern auch weitere Chemikalien im Wasser aufnehmen kann. Dadurch werden hauptsächlich Seevögel vergiftet und auch im menschlichen Blut sind Chemikalien der Plastikherstellung nachweisbar. Plastiktüten werden vor allem in armen Ländern immer häufiger genutzt. Dort ersticken dann nicht nur Tiere daran, die die Plastiktüten fressen. Experten gehen davon aus, dass die Tüten eine maßgebliche Rolle bei der Verbreitung von Malaria spielen, denn feuchte Plastiktüten sind eine ideale Brutstätte der Erregermücken. Darüber hinaus verstopft Plastikmüll Gullis und Abwasserkanäle. Dieser Müll ist dann besonders bei Hochwasser problematisch. Das bekamen die Menschen in Bangladesch und Indien schon zu spüren. Trotzdem, Plastiktüten sind beliebt. Über 5 Milliarden Plastiktüten werden jedes Jahr allein in Deutschland produziert. Und das Hundertfache weltweit. Plastiktüten sind sehr stabil, schön reißfest und sie weichen nicht auf, wenn sie feucht werden, so wie Papiertüten. Darüber hinaus sind Plastiktüten billiger zu produzieren als Papiertüten. Seit einem Jahr wird in der EU ein Verbot von Plastiktüten diskutiert. Vor einem Monat dann die Meldung, dass ein solches Verbot rechtlich nicht durchsetzbar sei. Experten empfehlen deshalb eine Sonderabgabe. Wir in Deutschland haben so etwas in dieser Art bereits mit dem dualen System. Denn jeder Plastikhersteller muss eine Gebühr ins System einzahlen. Dafür haben wir die Mülltrennung und rund 75% unserer Plastiktüten landen in der gelben Tonne. Ein Großteil dieser Tüten wird inzwischen recycelt. Zum Vergleich, weltweit liegt die Recyclingquote der Plastiktüte bei 1%. Wir Deutschen haben hier also die Umweltnase vorn, zumal wir im Jahr nur rund 65 Plastiktüten verbrauchen. Das liegt weit unter dem EU-Durchschnitt. Seit wir nämlich in den meisten Supermärkten für Plastiktüten zahlen müssen, nehmen immer mehr Menschen ganz folgerichtig einen eigenen, langlebigen Stoffbeutel zum Einkaufen mit.
Eine neue Entwicklung gibt es schon mal bei uns in Deutschland im Streit um angeblich kompostierbare Tüten. Während der Discounter Aldi auf die Kompostierbarkeit seiner Bioplastiktüten weiterhin pocht, zieht Rewe seine angeblichen Biotüten vorerst zurück und will ihre Umweltverträglichkeit neu überprüfen. Öl und Plastikmüll im Meer, dazu immer höhere Wassertemperaturen durch den Klimawandel. Auch die Korallenriffe der Welt sind in Gefahr. Eine neue Rettungsidee für die Riffe der Welt gibt es jetzt in Australien. Schauplatz ist das mit 345.000 Quadratmetern größte Korallenriff der Welt, das Great Barrier Reef. Wissenschaftler wollen von dort Keimzellen der Korallenpolypen einfrieren, um so später in der Zukunft neue Korallen züchten zu können. Udo Schmidt berichtet.
Für die Wissenschaftler im Zoo von Dubbo im australischen Bundesstaat New South Wales ist das Great Barrier Reef das größte Korallenriff der Welt, der Regenwald der Ozeane. Und um diesen zu retten, haben sie jetzt ein einzigartiges Projekt gestartet. Sie frieren Teile des Riffs ein, genauer gesagt Spermien und Korallenembryonen, um eine Art genetische Reserve für die Zukunft zu bekommen, sagt Projektleiterin Rebecca Spindler.
We're preserving coral sperm and embryonic cells right now, specifically because the Great Barrier Reef is actually in relatively healthy conditions. But compared to
Wir erhalten auf diese Weise die Spermien und Embryonen um das Great Barrier Reef, das verglichen mit anderen Riffs der Welt noch in einem recht guten Zustand ist, reproduzieren zu können. Die kommenden Jahre werden nach Ansicht der Wissenschaftler über die Zukunft des Riffs entscheiden. Bedrohung gibt es genug, meint etwa die Meeresbiologin Pat Hutchinson vom Australian Museum in Sydney, die seit Jahren über das Great Barrier Reef forscht.
There's probably two major things apart from climate change.
Es gibt zwei Hauptbedrohungen neben dem Klimawandel, dem Bevölkerungszuwachs von rund 40% in Queensland bis 2050 und die geplanten neuen Häfen an der Küste von Queensland und damit die wachsende Zahl von Schiffen, die diese Häfen anlaufen.
Increase in shipping to supply those ports.
Denn die Minen gerade in Queensland, dem australischen Bundesstaat, vor dessen Küste das Great Barrier Reef liegt, boomen und die Fracht nimmt damit ständig zu. Der Bau der neuen Häfen, bis zu 7 sollen es werden, findet fast in Sichtweite des Riffs statt. Es muss gebaggert werden, der Aushub muss irgendwo hin. Der Mensch rückt dem Riff langsam zu nahe, sagt Pat Hutchinson. Das Problem ist die Entwicklung an der Küste. Mit den Schiffen nimmt die Gefahr von Unfällen zu. Die Verstädterung an der Küste ist schlecht für das Riff.
Basically just also increased urbanization along the coast.
Das Great Barrier Reef ist seit langem Weltnaturerbe. Gerade hat sich die UNESCO besorgt über den geplanten Bau einer Gasaufbereitungsanlage nahe Gladstone am Rand des Riffs gezeigt. Und Korallen, fügt Projektleiterin Rebecca Spindler hinzu, sind ausgesprochen sensibel. Es ist ganz offensichtlich, dass Korallen sehr empfindlich sind, trotz ihrer einfachen genetischen Struktur. Wir können beobachten, dass unsere Korallen genau wissen, wann November ist, wann Vollmond, wann es regnet. Sie laichen dann oder stoppen das Laichen sofort. Sie können praktisch die Zeit dann sagen. Mit den jetzt eingefrorenen Korallenspermien soll das Riff notfalls erneuert werden können, so das Wissenschaftlerteam von Dabo. Zu diesem Zweck werden kleine Riffstücke herausgebrochen und in Wassertanks mehrere hundert Kilometer bis zum Institut am Zoo von Dabo gebracht. Projektleiterin Rebecca Spindler. Nach einem Tag in den Tanks verhalten sich die Korallen ganz normal. Sie laichen und produzieren Milliarden Spermien. Sie tun das jedes Jahr exakt zur gleichen Zeit. Die Riffstücke werden dann wieder zurückgebracht und eingesetzt. Die Spermien und Korallenembryonen werden eingefroren auf minus 196 Grad. Nach unserer theoretischen Annahme bleiben sie hunderte von Jahren erhalten. Das Ziel, eines Tages In-vitro-Riffe züchten zu können, wenn die natürlichen Riffe durch Erwärmung und mechanische Einflüsse beschädigt sind und abzusterben drohen. Die gefrorenen Korallenschätze im Zoo von Dabo in New South Wales bieten dann, so der Wunsch, genetisch gesunde Korallenembryonen, mit denen das Great Barrier Reef mit seinen 400 Korallenarten praktisch wieder aufgeforstet werden kann. Und ein intaktes oder wieder intaktes Riff nutzt auch den Menschen, weiß Meeresbiologin Pat Hutchinson.
Reefs not only provide a source of protein for a lot of
Korallenriffe bieten Schutz für tiefer gelegene Landstriche und sie bieten natürlich Einkommen durch die Touristen, die die Riffe und die Fische, die dazugehören, sehen wollen. Das alles geht verloren, wenn die Riffe absterben.
SWR Info. Global Blog.
Mein Kollege Axel Weiß macht sich Gedanken darüber, ob die Einfalt der geklonten Rebsorten wirklich besser ist als die alte Vielfalt. Hier sind für Sie die Bloggerworte.
Das Bessere ist der Feind des Guten, sagt man. Stimmt aber nicht immer. In den Weinbergen zum Beispiel standen jahrhundertelang sogenannte gemischte Sätze aus verschiedenen Rebsorten mit unterschiedlichen Eigenschaften. Dann fingen die Bauern und Forscher an, immer stärker nach bestimmten Eigenschaften wie trägt viele Trauben, besonders zuckersüß und so weiter zu suchen und diese Sorten gezielt zu vermehren, getrennt anzubauen und später auch ganz gezielt neue Sorten zu züchten. Ist ja auch gut so. So entstand dann zum Beispiel der Kerner, 1969 erstmals zugelassen. Riesenertrag, anspruchslos war die Rebe auch, alles klasse. Kerner galt schnell als kommender Superstar unter den Reben, nur dumm, dass er super empfindlich gegen bestimmte Pilze war. Und wer will schon eine Pilzzucht im Weinberg oder immer alles totspritzen? Also gibt's in den letzten Jahren immer weniger Kernerreben. Aber auch innerhalb einer Sorte wurden bestimmte Eigenschaften gezielt mit Stecklingen als wertvoll rausgesucht und vermehrt. Eine Mutterpflanze liefert dann tausende Klone. Ganze Weinberge stammten letztlich von einer einzigen Pflanze ab, sind genetisch total gleichförmig. Was aber, wenn sich etwa verbreitete Riesling-Klone später als besonders anfällig gegen bestimmte Krankheiten erweisen? Dann hätte die genetische Einfalt fatale Folgen. Die Esker-Krankheit zum Beispiel führt an der Mosel, in der Pfalz und anderen Weinbaugebieten zum Teil zu erheblichen Rebverlusten. Die Tage hat mir ein Winzer erzählt, er und andere hätten 10-mal mehr Esker-Befall bei Klonen aus den 80er Jahren als bei älteren Reben. Na, das könnte noch ziemlich teuer werden, wenn sich dieser Verdacht bewahrheitet. Mittlerweile bauen die Winzer Klongemische an, das beugt solchen Problemen nämlich vor. Immer wieder zeigt sich an solchen Beispielen, dass die Erhaltung der genetischen Vielfalt total wichtig ist, in den Ökosystemen der freien Natur wie auch bei den Kulturpflanzen. Immerhin ist inzwischen wenigstens ein bisschen Bewusstsein für solche Probleme gewachsen. Unter www.genres.de findet sich das deutsche Informationssystem Genetische Ressourcen, damit wir wenigstens wissen, dass es um die Vielfalt schlecht bestellt ist.
Das war Global, das Umweltmagazin in SWR Info. Ich bin Elke Klingenschmidt. Danke für Ihr Interesse.